Also wie ihr sehen könnt, sehen wir uns ganz anders an in diesem Land, der so weit weg ist, nämlich in Babylon, wo ich wohnte. Ich kam ursprünglich aus Israel, aber Babylon, dieser Königreich, hat unser Land übernommen und wir mussten dann aus Israel nach Babylon. Manche von euch haben davon gesprochen, wie es für euch auch vielleicht ein bisschen schwer fällt, aus einer Schule dann ins andere zu gehen. Und es war für uns natürlich dann auch sehr schwer, dass wir unser Land verlassen mussten und halt nach Babylon reisen mussten. Aber Gott war mit uns und davon will ich jetzt euch erzählen. Denn wir wussten, dass egal wo wir sind, ist ja Gott mit uns und zeigt uns, wer wir sind, sagt uns auch, dass wir Söhne und Töchter von Gott sind. Habt ihr das schon gehört, dass ihr auch Söhne und Töchter sind? Ja. Also wir waren in Babylon und da war der König Nebukadnezar, der war der große König über dieses große Land. Und wir wussten, dass er eine ganz andere Idee von Gott hatte als wir. Halt, dass er gedacht hat, dass er selbst irgendwie wie Gott über dieses Land war. Und er wollte, dass die Leute auch vor ihm sich hinbeugen würden und ihm preisgeben würden. Und das könnten wir halt nicht. Unser Freund Daniel, der ging mal zu Nebukadnezar. Der Nebukadnezar hatte einen Traum, einen Albtraum, in dem er eine große Statue gesehen hat. Und er hatte Daniel gefragt, was bedeutet denn dieses Traum, was ich gesehen habe? Und Daniel hat ihm gesagt, dass er, so wie diese Statue war, und drei andere Könige auch, die halt richtig viel Kraft in der Welt hatten. Und er hat gesagt, ihr seid so wie diese Statue. Und es wird jemand kommen, der stärker als ihr seid, als euch seid. Und diesen Stärkeren, das ist unser Gott. Aber der Nebukadnezar hat das nicht verstanden und wollte deshalb zeigen, dass er wirklich so kraftvoll wie diese Statue war. Und super, danke. Er hat diese Statue aufgebaut. Und wie gesagt, er wollte, dass wir alle denken würden, dass er halt dieser Gott ist, dass er nicht nur der König, sondern auch der Gott über unser Land war. Und hat dann zu uns gesagt, dass wir uns vor diese Statue beugen sollten und ihn preisen sollten, weil der Nebukadnezar so wie diese Statue war und er wollte unser Lob und Dank bekommen. Und wir wussten, das könnten wir nicht tun. Warum könnten wir das nicht tun? Wisst ihr das? Ja? Ja, genau. Weil wir uns nur vor Gott, unser Gott beugen sollten. Nur vor dieser Gott, den wir auch mit uns aus Israel genommen haben, der immer noch bei uns war, obwohl wir dann immer vor uns diese große Statue gesehen haben. Aber als wir dann mit dem ganzen Land vor diese Statue gekommen sind, da haben wir uns nicht gebeugt, als alle anderen sich gebeugt haben. Und der Nebukadnezar hat sich geärgert, ganz schön geärgert. Und er wollte uns dabei umbringen, weil wir ihm nicht unsere Ehre gegeben haben. Und davon will ich euch auch erzählen, denn Gott war auch mit uns in dieser Zeit, wo es hieß, wir mussten uns vor diese Statue beugen und wir das nicht taten. Nebukadnezar nahm uns und hat gesagt, werf die in diese großen Feuer. Und wir haben ihm gesagt, dass wir trotzdem uns nicht beugen würden, denn er gab uns noch eine Chance. Wir haben Und der hat gefragt, warum tut ihr das nicht? Warum bleibt ihr halt immer noch stehen? Und wir haben ihm erzählt, dass wir halt nur vor unser Gott uns beugen dürften. Und dass Gott, egal ob er unser Leben retten würde, uns immer noch begleiten würde, auch nach diesem Leben. Und dann hat er sich richtig mal geärgert. Er hat gesagt, werft die ins Feuer. Und jetzt zeige ich euch mal was. Wenn ich es rausfinden kann. Also wir waren wie diese Menschen. Einfach von Schweiz ganz nass geworden. Die haben uns dann ins Feuer geworfen. Könnt ihr sehen, wie es dann anfing, heiß zu werden? Seht ihr, wie die Flammen hier aufgehen? Das kann man von Weitem nicht so gut sehen. Also das sieht man gerade nicht so gut. Aber es brennt wirklich. Und als... Und der Nebuchadnezzar hat dann gesagt, was ist denn da los in diesem Feuerofen, wo ich die geworfen habe? Denn nicht nur wir drei waren dann im Ofen, sondern vier Menschen waren im Ofen. Und er hat gesagt, da ist ja ein Engel auch bei denen. Und dieser Engel von Gott gesandt, also Gott selbst hat uns dann von diesem Feuer noch trocken gehalten, also dass wir nicht dann aufgebrannt worden sind. Und jetzt kannst du hier oben fühlen, ob wir jetzt ganz oben hier, fühl mal, dass obwohl wir so nass waren und auch in das Feuer gegangen sind, dass das Feuer uns nichts antun könnte, sondern dass wir heil blieben. Dass wir aus diesem Feuerofen kamen und nicht mehr durchgeschwitzt waren und auch nicht aufgebrannt worden sind, sondern dass Gott uns heil gehalten hat. Und das wird er euch auch tun, auch wenn ihr jetzt in neue Schulen geht oder vielleicht manchmal auch Angst habt, dass Gott immer bei euch ist. Und das wollte ich euch heute erzählen, weil er das auch für mich getan hat. Dass ich in das Feuer gegangen bin und trotzdem, dass Gott mich heil gehalten hat. Okay, also jetzt wechseln wir von unserer Kinderpredigt. Was so toll war, dass wir nicht vor dieser Statue beugen mussten, sondern vor dem Kreuz beugen dürfen. Und damit will ich euch dann weiterschicken in das zweite Teil. Die Kinderzeit, ist das dann auch hinten? Okay, also ihr geht jetzt hinten mit, folge nach und wir machen dann hier weiter. Und auch vorne eigentlich nicht so gut. Das hat jetzt in den letzten Tagen besser geklappt wie heute. Aber ist mal so. Also ich wusste jetzt bis heute Morgen nicht wirklich, was ich predigen werde. Hatte eine Ahnung, so vor eine Woche hatte ich eigentlich meine Predigt geschrieben. Hatte es auch gestern immer noch so und hatte dann plötzlich den Eindruck, dass ich alles umwerfen soll. Und wusste dann immer noch nicht vor 20 Minuten, was ich jetzt mache. Also habe ich einfach ein bisschen von allem zusammengetan und ich bete jetzt einfach, dass Gott dadurch spricht. Gott, ich danke dir, dass du bei uns bist. Dass du uns leitest und führst, genauso wie du das für Meshach, Shadrach und Abednego gemacht hast. Dass wir dich nachfolgen dürfen und dein Wort hören dürfen, dass du in unser Leben reinsprichst. Und ich bete jetzt einfach, dass du das wieder tust, dass wir was heute lernen, auch wenn es vielleicht für manche von uns wird es auch schwer sein, die Worte zu hören, aber wir beten einfach, dass wir dafür offen sein können und dass dein Heiliger Geist jetzt spricht. Ja, du weißt, dass die Arbeit, die wir reintun, nichts bringt, wenn du es nicht heilig machst. Ich bete jetzt einfach, dass du die Worte jetzt heilig machst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Okay. Also, wie will ich anfangen? im Winter, im Januar, sind zwei meiner Freundinnen und ich aus der Uni ins Kino gegangen. Und wir haben uns richtig auf diesen Film gefreut, denn erstens gingen wir so gut wie nie ins Kino, hatten irgendwie nicht genug Zeit dafür. Und, aber zweitens dieser Film hatte damit zu tun, dass mit dem Jesuitenmission nach Japan während des 17. Jahrhunderts. Und der hieß Silence bei uns. Ich glaube, es heißt auch Silence hier, also Schweigen. Und wir dachten, dass dieser Film endlich mal wieder ein Film über das Glauben ist und über jemand, der seinen Glauben in einem anderen Land mitgebracht hat und würde halt das Glaube und auch sein Opfer zeigen. Und wir haben uns darauf gefreut, denn es gibt nicht so viele Filme, die halt so sind und auch gut gemacht sind. Aber die 2 Stunden im Kino hielten dann für uns eine ganz schöne Überraschung. Also etwas Unerwartete. Uns würden dann die grauenvollen Mördern von japanischen Christen vorgespielt. Das hatten wir uns schon vorgestellt eigentlich. Die es gewagt hatten, das Glauben treu zu sein, das menschliche Gericht auf Augenhöhe zu sein. Wir sahen in den Augen aber auch von diesem portugiesischen Missionar Sebastião Rodrigues, wie die Attentaten ihn fassten und ihn schüttelten. Wie dieser Hauptcharakter mit seinem ganzen Herzen nach einem Ende der Todesfällen sich sehnte. Es war also für uns ein sehr schwieriger Film zu schauen. Und ließ unsere Gruppe lange nachdenken, besonders weil dieser Missionar, der Vater Rodrigues, letztendlich seinen Glauben auch leugnete, um sein Leben und die Leben japanischen Christen zu retten. Der Regisseur Martin Scorsese, der auch Christ ist, sowie auch der Autor des ursprünglichen Buchs, der Shushaku Endo heißt, wollten mit dem Film den Themen Glaubenstreue und Glaubensabfall untersuchen und zeigten deshalb, wie schwer es sein könnte, während einer Christenverfolgung das Glauben zu bekennen. Und als ich über diese Geschichte von Meshach, Shadrach und Abednego gedacht habe, musste ich auch an diesen Film wieder denken. Denn eine ähnliche kulturelle Atmosphäre umgibt Shadrach, Meshach und Abednego in dieser Geschichte. Eine sehr ähnliche. Die 3 Juden sollen sich vor dieser riesigen Statue beugen und dabei die Statue an den König Nebukadnezar verehren, wie ich die Kinder gesagt habe. Jedoch wissen die 3 Männer, dass ein solcher Akt das Glauben an den einen Gott, der alle Ehre gehört, versagen würde. Und wenn die den einen Gott, der ihre Identität bestimmt, versagen, kapitulieren die Männer auch genau diese Identität. Die Identität, die sie selbst an Gott finden. Also Scorseses Silence zeigt ein Beispiel dieses Selbstverlusts, dass, wenn man diese Identität verliert. Denn nachdem der Jesuit Rodriguez auf ein Fumi-e, so ein japanisches Kruzifix oder Jesusbild, trampelt, da verändert sich die Filmperspektive total. Sehr interessant gemacht. Vor seiner Versagung hat man gewusst, dass Rodriguez mit seinem Glauben kämpfte. Aber man hat immer noch seine Gedanken und sein Beten hören dürfen. Also das spielte dann immer, man hörte immer während des Films immer mal wieder seine Gedanken und seine Gebete. Die waren für uns als Zuschauer sozusagen offenbart von dem Regisseur. Aber nachdem Rodriguez sein Glauben vor dem staatlichen Gericht versagt, wird das innerliche Leben des ehemaligen Missionars den Zuschauern verfinstert und stumm geschalten. Man hört, dass er in dem Moment des Versagens gedacht hat, ich kann noch glauben, ohne dass ich und andere dafür sterben müssen, ohne dass wir öffentlich das Glauben beweisen müssen. Aber als Christ, wenn man im Kino sitzt und in diesem Film dann zu Ende schaut, ist man mit einer großen Verunsicherung gefüllt, weil man zu der Zeit nicht mehr weiß, ob Rodriguez wirklich nach 30 oder 40 Jahren, die dann vergehen, und unter diese 30, 40 Jahre wiederholt er immer wieder diese Versagens des Christsein. Da fragt man sich, kann er wirklich immer noch Christ sein? Man kann es an ihm nicht mehr erkennen. 30 bis 40 Jahre hat er seine Identität verdeckt, bis man als christlicher Zuschauer sich nicht mehr in ihm identifizieren kann. Und nur schwer deshalb vermuten kann, dass Rodriguez selbst noch an eine Identität glaubt, dass er so oft vertrampelt hat. Vom eigenen Leid bedrückt und auch von dem Leid der japanischen Christen umgeben, kommt Rodriguez zu der Entscheidung, dass Jesus das Kreuz für ihn getragen hat, so dass er und andere Christen es nicht selber tragen mussten. Gott vergibt mir, denkt er, und er tretet auf das Bild Jesu vor ihm. Ich glaube, wenn es so gezeigt wird, fragt man sich einfach, hat er recht? Hat er nicht recht? Hat Jesus nicht am Kreuz und für alle Zeit Rodriguez und uns selbst vergeben? Stimmt das nicht? Ja, Jesus hat das getan. Das ist uns klargestellt. Er hat dir und Rodriguez alles vergeben. Das Problem ist, dass Rodriguez, um sein Leben und die der Japaner zu retten, zwischen sein innerliches Geist und sein äußerliches Tun unterscheidet. Also nochmal, das Problem ist, dass Rodriguez, um sein Leben und die der Japaner zu retten, zwischen sein innerliches Geist und sein äußerliches Tun unterscheidet. Er nimmt diese Unterscheidung an, mit der wir auch immer auch selbst wieder spielen, aber die Jesus selbst nie gemacht hat. Die Unterscheidung, glaube ich, ist unglaublich reizvoll, weil sie erstens die Wahrheit entspricht, dass unsere Gerechtigkeit ein Geschenk Gottes ist, aber auch zweitens, sie ist zweitens deshalb reizvoll, weil sie uns von dem schwersten Teil des gerechtfertigten Lebens entzieht, nämlich bekennende Nachfolge. Rodriguez dreht sich den Rücken zu diesem Ruf Jesu in die bekennende Nachfolge. Und oft ist es uns auch leicht, das zu tun. Aber das ist jetzt dieser Ruf Jesu in die bekennende Nachfolge. Steht in Lukas 9. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nutzen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüße? So schwer oder unvorstellbar die Situation Rodriguez ist, sein folgender Lebenswandel, nachdem er Jesus versagt, widerspricht diese biblische Lehre. Er versteckt seinen Glauben, er vernachlässigt sein Kreuz. Je mehr Zeit wir in der Bibel verbringen, desto klarer wird es uns sein, dass sie unsere deutsche oder westliche Logik weniger reflektiert, als wir normalerweise am Anfang denken. Hier ist also noch ein biblisches Paradox. Ich spreche von diesen biblischen Paradoxen sehr gern. Jesus trägt die Schuld und das Leid der Welt. Er trägt deine Schuld und dein Leid. Also er befreit dich von deiner Schuld und deinem Leid. Und er befreit dich so, dass du die Leid und Schuld der Welt tragen wirst. Das ist Paradox. Sobald Jesus dich in die Nachfolge ruft, ruft er dich, das zu tragen, von dem er dich auch befreit hat. Sobald Jesus dich in die Nachfolge ruft, ruft er dich, das zu tragen, von dem er dich auch befreit hat. Was? Jesus trug das Kreuz und starb für deine Schuld und dein Leid. Und er sagte, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es retten. Aber das hat doch Jesus für uns getan. Nach Qual und Leid und vor dem drohenden Tod meinte Rodriguez, eine befreiende Erkenntnis zu machen. Nämlich, dass er nichts zu beweisen hatte, sondern dass Gott ohne sein eigenes Tun seine Identität aufgerichtet und anerkannt hat. Rodriguez versah aber etwas sehr Wichtiges, obwohl er diese erste Wahrheit noch anerkannt hat. Wir Menschen werden unsere gottgegebene Identität verkennen, wenn wir nicht ein bekennendes Leben anstreben. In anderen Worten, ist es möglich, dass wir unsere Identität verstecken und uns mit einer anderen Identität ankleiden, bis wir selbst dann vergessen, wer wir wirklich sind. Deshalb schrieb Paulus den Ephesern: Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Das sagt er zu Christen. Also Christen könnten so leben. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Nicht nach diesem Bild, sondern nach dem. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Paulus bestätigt, was Rodriguez und viele von uns sehr wichtig ist. Gott kümmert sich um das Innerliche. Er vergibt unsere Schuld und macht uns zu Gottes Söhnen und Töchtern. Aber was soll passieren, dadurch, dadurch, dass wir Gott jetzt zugehören. Das war jetzt in den letzten Versen aus dem Epheserbrief. Ich habe gelesen, jeder soll es erkennen. Soll erkennen, dass wir Gott gehören und nicht mehr diese Welt. Also ist genau das, was innerlich passiert, da ist es so wichtig, dass es auch äußerlich zu sehen ist. Was innerlich wahr ist, muss äußerlich wahrgenommen werden. Das Innerliche oder Verborgenes muss unser äußerliches Sein bestimmen. Sonst wird das Äußerliche unser Innerliches oder Verborgenes Sein verändern. Wenn wir es nicht zulassen, dass das Innerliche wirklich unsere Äußerliche bestimmt, dann wird auch das Äußerliche unsere Innerliche bestimmen. Genau das verstehen Schadrach, Meshach und Abednego, wenn die vor dieser Statue stehen. Sie blieben aufrecht vor der Statue Nebukadnezar stehen, weil sie ihre Identitäten an dem verborgenen himmlischen König gefunden haben. Und sie diese innerlich anerkannte Identitäten das äußerliche Leben bestimmen lassen. Also sie verstehen, sie gehören Gott. Und deshalb muss es so auch aussehen, dass sie Gott gehören. Wir sagen, also wenn wir etwas kaufen, kaufen wir es nicht und lassen es dann einfach in dem Geschäft, sondern wir bringen es mit uns heim, weil wir jetzt verstehen, dass es unsere ist. Aber weil es auch unsere ist, muss es auch bei uns sein. So wie Gott euer ist, euer Gott ist, muss er auch bei euch sein und zu sehen sein. Als ich letztes Mal gepredigt habe, habe ich von der Geschichte Paulus und Silas im Gefängnis gepredigt. Da sagte ich, dass das Wichtige an der Geschichte Paulus und Silas nicht das war, dass sie ins Gefängnis geworfen worden sind, sondern dass sie ihren Blick auf Gott richteten. Mit Schadrach, Meshach und Abednego gilt das Gleiche. Nicht, dass sie ins Feuer geworfen sind, ist am wichtigsten, aber dass sie den Blick auf Gott richten. Auch nicht, dass die Männer aus dem Feuer gerettet werden, ist am wichtigsten. Dass sie gerettet werden, ist nicht so wichtig in dieser Geschichte. Wichtig ist, dass sie den Blick auf Gott richten. Warum? Weil das Gefängnis, das Feuer und die Rettung aus dem Feuer alle Umstände sind. Und kein temporaler Umstand soll einen ewigen Zustand bestimmen. Kein temporaler Umstand soll einen ewigen Zustand bestimmen. Schadrach, Meshach und Abednego leben aus festem Glauben an eine himmlische Realität, viel größer als die nahen Umstände. Aus einer überweltlichen Perspektive sagen die drei dem Nebukadnezar. Und um diese Versen dreht auch diese Geschichte. Unser Gott, dem wir dienen, der kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Die vertrauen sich auf die Ewigkeit, die ewige Güte Gottes, die der Tod nicht besiegen kann. Der Tod kann diese Güte nicht besiegen. Und deshalb sagen die ungefähr wie Paulus, niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden, um der Herr der Toten und der Lebenden zu sein. Also ja, Gott schützt die drei Juden. Ist natürlich toll. Das ist ein Zeugnis für alle, die in diesem Königreich sind. Es zeigt auch Nebukadnezar, wie stark und groß dieser Gott ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, einfach weil die jetzt aus dem Feuer kommen, dass Gott immer seine Nachfolger schützt. Er schützt alle seine Nachfolger, auch wenn die Schmerz, Krankheit und den Tod erleiden. Manchmal denken wir, wo ist Gott, wenn wir im Leiden sind? Aber er schützt uns auch dort. Wären Schadrach, Meshach und Abednego gestorben, so hätten sie trotzdem ihren Schutz gegen den ewigen Tod. Wären sie verstorben, wären sie immer noch von dem Tod geschützt. In gleicher Weise haben wir nichts vor dem Tod zu fürchten, denn der Tod oder der Böse hat unseren himmlischen Vater zu fürchten. Das soll das tägliche Wunder des christlichen Glaubens sein, dass die natürliche, äußerliche Umstände dieser Welt ihre Meiße an dem Christen finden. Dass die Umstände unserer Welt ihre Meiße an dich finden. Der Meister ist in uns. Und diese innerliche Realität ist nicht zu besiegen, wenn wir uns nach diesem Meister Jesus richten. Dann wird die Welt über uns sagen, was Johannes über Jesus sagte. Und ich bete so dafür, dass die Welt das über uns sagt. In ihm und denen war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wenn wir den Leib Christi sind, dann muss es so sein. Ich glaube, natürlich stehen dann vor uns die Fragen, wie sieht das in meinem praktischen Leben aus? Mir ist es klar, dass ich nicht vor einer goldenen Statue mich beugen soll. Aber wie sollen diese Worte mein jetziges Leben beeinflussen? Wenn ich gewusst hätte vor 25 Minuten, dass ich das jetzt predigen würde, hätte ich das auch jetzt hier vorne gezeigt. Aber ich gehe mal die zentralen Punkte nochmal zusammen mit euch durch. Erstens, Gott ruft dich in leidende Nachfolge hinein. Zweitens, die leidende Nachfolge nicht zu tragen, führt zu einem Verkennen der gottgegebenen Identität. Drittens, kein temporaler Umstand soll einen ewigen Zustand bestimmen. Und viertens, der Sieg ist unsere in Jesus. Der Sieg über den Tod und alle Umstände ist unsere. Und obwohl ich die in dieser Reihenfolge jetzt gepredigt habe, könnten wir auch diese Punkte umdrehen. Denn die Kraft, die man für die Nachfolge braucht, und die Nachfolge würde jetzt halt durch Punkt 1, 2 und 3 besprochen, aber die Kraft, die man für diese Nachfolge braucht, kommt von dem vierten Punkt. Der Sieg gehört uns. Bete, meditiere, denke, spreche und lese über diesen Punkt. Denn der soll alles verändern. Der wird auch alles verändern, wenn du das tust. Wir müssen Zeit miteinander verbringen. Wir müssen Zeit verbringen mit diesen Worten, die uns sagen, dass wir schon den Sieg bekommen haben. Paulus spricht davon, dass Gott uns wie römische Soldaten ankleidet. Das Krasse ist, dass ihr dafür angekleidet sind, ins Krieg zu gehen, aber trotzdem dieser Krieg eigentlich schon gewonnen haben. Aber die Leute um uns herum müssen sehen, dass wir diese Soldaten sind. Die müssen sehen, dass dieser Krieg schon gewonnen ist. Einfach weil wir schon das aufgezogen haben, was Gott uns gegeben hat. Das wird so viel verändern. Wir haben jetzt eben für die Kinder gebetet und auch für die anderen, die jetzt in die Schule gehen. Für die Familien, die kleine Kinder haben. Es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben es nicht zulassen, dass die Umstände unseren Zustand verändern. Die Kinder merken das gleich. Die merken gleich, wenn die was tun und dir das wirklich innerlich kaputt macht. Vergiss nicht, dass ihr die Kraft Gottes habt, die Kinder zu lieben, die Kinder auch durch Liebe Disziplin zu zeigen. Aber vergiss nicht, wer ihr seid. Denn wenn ihr euch daran erinnert, kann euch nichts besiegen. Denn ihr seid unbesiegbar. Jetzt bete ich nochmal und wir singen noch ein Lied, also der Band kann schon vorkommen. Gott, ich weiß, dass diese Worte auch für mich oft schwer sind. Die sind schwere Worte, weil wir oft nicht wirklich daran glauben, dass du für uns alles besiegt hast, dass wir wirklich diese Kraft haben. Und deshalb sind wir uns oft nicht sicher, ob wir wirklich in die Nachfolge hineinlaufen können. Wir sind uns nicht sicher, ob wir alles hingeben können, weil wir noch nicht sicher sind, wer wir sind. Vater, ich bete einfach in dieser Zeit, wenn es Leute hier gibt, die noch nicht wissen, wer sie sind. Wenn es Personen unter uns jetzt gibt, für die es noch nicht klar ist, wie viel du sie liebst, dass du die trägst, dann bete ich, dass sie das jetzt erfahren. Heiliger Geist, dass du bei uns bist, dass du uns die Kraft schenkst, durch jeden Leid zu laufen, der Leid dieser Welt zu dir zu bringen. Wir beugen uns nicht vor den Statuen dieser Welt, sondern wir beugen uns vor dem Kreuz hin. Wir beugen uns vor dem Kreuz und wir wollen dann auch dieses Kreuz tragen. Das Kreuz dieser Welt. Denn wir wissen, dass du uns dazu eingeladen hast, mit dir zu gehen, mit dir zu erfahren, dass deine Kraft genug ist, um diesen Kreuz zu tragen. Ich bete für die Kinder, für die Familien hier, auch für wir, die gerade uns vielleicht fühlen, als ob wir alleine mit dir unterwegs sind, für unsere Freundschaften. Vater, ich bete einfach, dass du uns als eine Gemeinschaft, als eine Gemeinde wirklich in die Gemeinschaft mit dir hineinführst. Lass uns in dir wachsen. Denn du bist ewiges Wasser und da können wir nicht austrocknen.